Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen. Das Alphabet des Denkens. Wie Sprache unsere Gedanken und Gefühle prägt. Die deutsche Sprache steckt voller Seltsamkeiten. Sobald wir einen Menschen liebgewonnen haben und sein Vorname es hergibt, basteln wir nur allzu gerne ein I an sein Ende. Michi, Elli, Benny. Oder ist dir schon einmal aufgefallen, dass in unserer Sprache auffällig viele kleine und runde Dinge mit KN anfangen? Knospen, Knoten, Knöllchen, Knoblauch, Knubbel oder Knopf und lange und schmale Dinge eher mit Str, also Straße, Strecke, Strände. Verblüffend, oder? Wir gehen tagtäglich so selbstverständlich mit unserer Sprache um, dass wir häufig gar nicht merken, wie viele Mysterien in ihr schlummern und noch weniger, wie sehr sie auch unser Denken beeinflusst. Linguisten, Psychologen und Neurologen sind gerade erst dabei, dieses aufregende Forschungsfeld zu entdecken. Und in diesem Blinks geben wir dir erste wichtige Einblicke, was unsere Sprache in unseren Köpfen alles anstellt. Blink Nummer 1. Schon einzelne Laute lösen eine Vielzahl von Gefühlen und Assoziationen in uns aus. Fangen wir einmal ganz am Anfang an. Die ersten Dinge, die wir sagen, wenn wir auf diese Welt kommen, sind vermutlich so etwas wie A oder U, also nicht direkt Wörter, aber trotzdem schon eine Form der Sprache. Und auch wenn sie eher nach Gebrabbel klingen, stecken solche Laute für uns schon voller Bedeutung. Das zeigt auch folgendes Experiment. Den Teilnehmern werden zwei verschiedene Formen vorgeführt, eine relativ weiche und runde Form und dann ein zackiger, unregelmäßiger Stern. Dann werden sie gefragt, welche der Formen heißt wohl eher Kiki und welche Buba? Fast alle sind sich einig. Kiki ist der Stern, Buba die abgerundete Form. Dieser sogenannte Kiki-Buba-Effekt durchzieht unseren gesamten Sprachgebrauch. Ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass im Deutschen auffällig viele kleine und runde Dinge mit KN anfangen? Knospen, Knoten, Knöllchen, Knoblauch, Knubbel und Knopf. Den Laut von der Buchstabenfolge STR, also STR, hingegen scheinen wir eher mit langen und dünnen Sachen zu verbinden. Strahlen, Straßen, Strände, Strecken. Aber warum ist das so? Eine mögliche Erklärung ist Facial Feedback. Diese Theorie besagt, dass wir nicht nur mit dem Gesicht unsere Gefühle ausdrücken, sondern dass auch umgekehrt unsere Gesichtsausdrücke die Gefühle beeinflussen. Wer I sagt, muss dabei lächeln und bekommt automatisch gute Laune. Kein Wunder, dass der Laut I in den meisten Sprachen für niedliche und kleine Dinge steht. Wir hängen ihn an Vornamen von Menschen, die wir mögen, und verwenden ihn in schönen Worten wie Frieden, Fliegen oder Paradies. Eine andere Theorie besagt, dass unsere Vorfahren, als sie zu sprechen begannen, quasi mit dem Mund gestikulierten. Wer I oder U sagt, lässt mit seiner Zunge sehr wenig Platz im Mund. A und O hingegen machen den Mundraum groß. Tatsächlich stehen A und O in den meisten Sprachen für große Dinge wie grandiose Kolosse, la grande nation oder bombastische Panoramen. Kleine Dinge sind eher I- und U-lastig. Tüpfelchen, Mini, Fiepen, Huschen oder Kriechen. Wenn schon einzelne Laute so eine starke Wirkung auf uns haben, wie sieht es dann erst mit ganzen Wörtern aus? Blink Nummer 2. Kaum ein sprachliches Mittel ist so einflussreich wie die Metapher. Unsere Sprache ist durchzogen von Metaphern und das aus guten Gründen. Wenn uns zum Beispiel unsere Physiklehrerin erklärt, dass ein Atom im Prinzip so aufgebaut ist wie ein Sonnensystem, dann können wir uns die Sache gleich viel besser vorstellen. Metaphern helfen uns beim Denken. Sie sind so etwas wie gedankliche Stützräder. Das ist übrigens selbst eine Metapher. Aber sie sind nicht nur eine Hilfe, sie beeinflussen auch die Art und Weise, wie wir denken. Das bewies ein Test. Die Teilnehmer lasen eine kurze Geschichte über eine kleine Stadt, die mit steigender Kriminalität zu kämpfen hatte. Es gab zwei Gruppen, die die gleiche Geschichte zu lesen bekamen, mit einem kleinen metaphorischen Unterschied. In der ersten Gruppe wird die Stadt von der Bestie des Verbrechens heimgesucht, in der zweiten vom Virus des Verbrechens. Anschließend wurden die Teilnehmer befragt, was sie gegen die Kriminalität in der fiktiven Stadt unternehmen würden. Das Ergebnis? Die Bestiengruppe empfahl mehr Polizei und strengere Strafen. Die Virusgruppe eher Armutsbekämpfung und mehr Bildung. Ein einziges Wort hatte hier den Ausschlag gegeben. Offensichtlich hatte die kleine Metapher hier bestimmte Assoziationsketten in Bewegung gesetzt. Bestie, schnell draufhauen oder Virus, kompliziert, Hygiene, Bildung. Ein besonders abstraktes Konzept, das wir uns durch Metaphern verständlich machen, ist das der Zeit. Wenn wir über Zeit reden, greifen wir fast immer auf räumliche Vergleiche zurück. Nicht umsonst sagen wir im Deutschen Zeitraum. Und so reden wir auch beispielsweise davon, dass die Ferien lang oder kurz sind, als ob wir über eine Wegstrecke reden würden. Doch diese metaphorischen Verknüpfungen funktionieren nicht in allen Sprachen gleich. In den westlichen Ländern stellt man sich zum Beispiel vor, dass die Zeit von links nach rechts läuft, weil das auch der Leserichtung entspricht. In China aber, wo Menschen traditionell von oben nach unten schreiben, sieht das anders aus. Dort gibt es auch keine letzte und nächste Woche, sondern eine obere und eine untere. Unsere Kultur und Sprache beeinflussen also mit Hilfe von Metaphern, wie wir uns so etwas wie die Zeit überhaupt vorstellen. Blink Nummer 3. Schimpfwörter lösen handfeste körperliche Reaktionen bei uns aus. Gerade in existenziellen Situationen, wie bei einer Geburt oder einem Unfall, fluchen wir oft wie die Rohrspatzen. Woran liegt das? Schimpfwörter und Flüche sind eine besonders ursprüngliche Form der Sprache, die in unserem Gehirn tiefer verwurzelt ist als die normale Sprache. Schimpfwörter werden vom Gehirn schneller erkannt und verarbeitet und sie bleiben länger im Gedächtnis als neutrale Wörter. Menschen, die nach einem schlimmen Hirnschaden nicht mehr sprechen können, können oft noch fluchen. Dabei geht es tatsächlich um das Wort und nicht um den Inhalt. Das Wort Scheiße löst in unserem Gehirn einen richtigen kleinen Schock aus, während uns Fäkalien vollkommen kalt lassen. Die tiefgreifenden Emotionen zu Schimpfwörtern werden in unserer Kindheit geprägt. Unsere Eltern fluchen, wenn sie sauer sind. Wenn wir selbst fluchen, bekommen wir Ärger. Diese grundlegenden Gefühle, die wir mit den Schimpfwörtern verbinden, führen dann dazu, dass sie sich sehr tief in unserem Unterbewusstsein verankern. Schimpfwörter lösen bei uns handfeste körperliche Reaktionen aus und helfen uns zum Beispiel dabei, Schmerz zu ertragen. Das wurde auch schon in einem Experiment nachgewiesen. Dabei mussten die Probanden ihre Hände in Eiswasser tauchen. Diejenigen, die dabei fluchen sollten, hielten es durchschnittlich 40 Sekunden länger aus und empfanden weniger Schmerz. Dafür gibt es auch eine ganz logische Erklärung. Fluchen verstärkt den Stress, den wir empfinden. Dadurch werden Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, die das Schmerzempfinden hemmen. Genau wie Metaphern sind auch Schimpfwörter kulturabhängig. Die Römer fluchten vor allem mit Sexvokabeln. Im Mittelalter war dann Gott an der Reihe. Sex und alles damit Zusammenhängende war damals so alltäglich, dass es nicht zum Fluchen taugte. Das änderte sich erst wieder in der Renaissance. Und hier vollzog sich eine europäische Trennung. Die Engländer begannen, sexy zu fluchen. Die Deutschen konzentrierten sich auf Ausscheidungen aller Art. Was dem Deutschen sein Scheiße ist, ist dem Angelsachsen also sein Fuck. Warum das so ist, wissen wir bis heute nicht. Aber es hängt auf jeden Fall mit den ganz eigenen gesellschaftlichen Tabus zusammen. So viel zum Dirty Talk. Wenden wir uns wieder klassischeren, wissenschaftlicheren Fragen zu. Was verrät unsere Sprache über uns? Blink Nummer 4. Was man nicht sagen kann, kann man auch nicht denken. Stell dir mal vor, du könntest nicht zählen. Es gäbe einfach keine Zahlwörter. Könntest du dann trotzdem 8 von 9 Äpfeln unterscheiden? Die Suche nach der Antwort führt uns zu einem kleinen, isolierten Volk im Amazonasgebiet, den Pidaha. Vor mehr als 35 Jahren reiste der Missionar und Linguist Daniel Everett mit einem kleinen Propellerflugzeug zu diesem abgeschiedenen Volk in dem brasilianischen Dschungel. Er begann, ihre Sprache zu lernen und fand dabei ein paar erstaunliche Dinge heraus. Zum Beispiel, dass die Pidaha nicht zählen können. Für all ihre Mengenangaben haben sie nur ein Wort, das je nach Betonung ziemlich viele oder nicht so viele bedeutet. Als die Pidaha bemerkten, dass Everett zählen konnte, baten sie ihn, es ihnen beizubringen. Doch es war unmöglich. Nach 8 Monaten Unterricht konnte nicht einer von ihnen bis 10 zählen. Das zeigt also, wenn du die Wörter 8 und 9 nicht kennen würdest, könntest du also auch nicht 8 von 9 Äpfeln unterscheiden. Wofür es keine Wörter gibt, das können wir also auch nicht denken. Diese These, dass die Sprache unser Denken bestimmt, wird in der letzten Zeit immer stärker empirisch untermauert. Die ersten, die diese Vermutung aufstellten, waren die beiden Linguisten Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf. Daher heißt sie auch die Sapir-Whorf-Hypothese. Sie untersuchten die Sprachen von verschiedenen amerikanischen Ureinwohnern und waren auch diejenigen, die das relativ bekannte Beispiel von den Inuit anführten, die so viele unterschiedliche Wörter für Schnee haben. Daraus folgerten sie, dass die Inuit auch ganz anders über Schnee nachdenken können als wir. Außerdem gibt es dazu einige spannende Experimente mit einer Gruppe von Gehörlosen aus Nicaragua. Dabei wurde nachgewiesen, dass Menschen, die erst spät eine Sprache lernen, in diesem Fall eine spezielle Gebärdensprache, Schwierigkeiten haben, sich in andere hineinzuversetzen. Der fehlende sprachliche Input in der Kindheit führte dazu, dass sich bestimmte mentale Fähigkeiten nicht entwickelten und dass sie dies auch später nicht mehr nachholen konnten. Blink Nummer 5. Die Sprache beeinflusst, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Benjamin Lee Whorf war der Überzeugung, dass die Sprache nicht nur unser Denken, sondern auch unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflusst. Bis zu einem gewissen Grad wird diese These heute durch neue Untersuchungen und Studien gestützt. Die Sprache entscheidet darüber, welche Aspekte der Welt wir verstärkt wahrnehmen und welche wir ausblenden. Die Gugu-Yimithir, ein Stamm von Aborigines in Australien, besitzen zum Beispiel keine Wörter für räumliche Positionen wie links, rechts oder vorne. Sie sagen, auf deinem nördlichen Fuß sitzt eine Ameise. Sogar Bücher werden nach Osten und Westen geblättert, statt vor und zurück. Daher sind diese Menschen ständig über die Himmelsrichtungen und ihre eigene Position im Bilde. Dazu haben sie laut dem Linguisten Stephen Levinson eine Art eigenen Sinn entwickelt. Er hat das getestet, indem er stundenlang mit ihnen in tiefster, wolkiger Nacht links, rechts und im Kreis gefahren ist. Sie wussten immer genau, wo Norden ist. Die Sprache beeinflusst auch, wie wir bestimmte Gegenstände wahrnehmen. Russen sind zum Beispiel besonders gut daran, sich verschiedene Blautöne zu merken und sie blitzschnell zu unterscheiden. Das liegt daran, dass sie 2 komplett unterschiedliche Wörter für hellblau und dunkelblau haben. Im Deutschen prägt uns vor allem unsere Einteilung in die 3 grammatischen Geschlechter und ihre Zuordnung. Bei uns ist etwa ein Schlüssel männlich, während er im Spanischen weiblich ist. Das hat Folgen auf unseren Eindruck von Schlüsseln. Deutsche beschreiben ihre männlichen Schlüssel in Versuchen als hart, metallisch und zackig, während Spanier ihre weiblichen Schlüssel eher für klein, glänzend und hübsch halten. Diese Zusammenhänge sind kompliziert zu testen, aber sie lassen sich nicht abstreiten. Darüber, wie stark die Sprache unsere Wahrnehmung und damit unser Verhalten beeinflusst, sind sich die Forscher aber noch nicht einig. Blink Nummer 6. Worte verraten mehr über uns, als wir denken. Unsere Muttersprache sagt also einiges über uns aus. Wenn wir die Sprache der Pidaha sprechen, können wir vermutlich nicht gut zählen. Und wenn sie Russisch ist, können wir Blautöne gut voneinander unterscheiden. Aber die Sprache verrät auch eine Menge über unsere Persönlichkeit. Computer können heute anhand von Sprachanalysen viel über jemanden herausfinden. Es gibt etwa das Programm Presire der Firma Cyware. Wenn man diesem Programm 8 Minuten lang etwas über seinen Alltag erzählt, lässt es anschließend einen Algorithmus über den Text laufen und spuckt erstaunlich präzise Analysen aus. Presire kann unser Geschlecht und in etwa unser Alter bestimmen, aber es erkennt auch, ob wir gestresst sind und ob wir eher neugierige oder zurückhaltende Menschen sind. Männer verwenden beispielsweise mehr Artikel, da sie mehr über Dinge reden, während Frauen sich öfter über Menschen unterhalten. Diese Erkenntnisse können auf verschiedenen Gebieten sehr nützlich sein. Eine Anwendung fand zum Beispiel der Psychologe James Pennebaker, der sich mit Schreibtherapie beschäftigt. Er stellte fest, dass Patienten, die in ihren Tagebüchern öfter unterschiedliche Pronomen wie ich, mein oder du, er, unser verwenden, mehr Chancen auf einen Therapieerfolg haben. Das liegt daran, dass sie bei ihrer Aufarbeitung häufiger die Perspektive wechseln. Eine psychotherapeutisch wichtige Information, die wir einem Sprachanalyseprogramm zu verdanken haben. Auch für Geheimdienste, die etwa beurteilen wollen, wie eine bestimmte unbekannte Person tickt, ist das sehr vielversprechend. Kein Wunder, dass die größten US-Geheimdienste erst kürzlich einen Forschungswettbewerb in diesem Bereich gestartet haben. Es gibt auch Anwendungen, die eher besorgniserregend sind. Was, wenn wir zum Beispiel bei einer Krankenkasse anrufen, um dort Mitglied zu werden und dabei von Presire analysiert werden und dann zum Beispiel einen höheren Beitrag zahlen müssen, weil wir zu einer sozialen Schicht gehören, in der es öfter zu bestimmten Erkrankungen kommt? Blink Nummer 7. Sprache ist ein wichtiges Machtinstrument und Politiker wissen das zu nutzen. Wir haben schon gesehen, dass die Sprache unser Denken, unsere Einstellungen und unser Handeln auf vielfache Weise beeinflusst. In der Politik ist diese Erkenntnis schon längst angekommen und eine bewusste Verwendung der Sprache, um die Wähler zu beeinflussen, ist dort an der Tagesordnung. Die eine große Strategie ist dabei die Verschleierung. Wann immer es unangenehm wird, wechseln Politiker plötzlich in eine vollkommen unverständliche und unnahbare Sprache. Dann verwenden sie gerne Schachtelsätze und Wortungetüme, wie zum Beispiel das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz. Kein Mensch schafft es, einen Text, der mit solchen Wörtern gespickt ist, beim ersten Lesen zu verstehen, ganz unabhängig davon, ob er inhaltlich komplex ist oder nicht. Außerdem ist jeder hochrangige Politiker darin geschult, in Interviews auf heikle Fragen unverständliche und unverbindliche Antworten zu geben. Da sich auch die Interviewer meistens nicht die Blöße geben wollen und daher nicht zeigen, dass sie etwas nicht verstanden haben, kommen die Politiker damit durch. Und diese Strategie zielt darauf ab, dass Zuhörer oder Leser sich dumm fühlen und sich dann lieber mit anderen Themen beschäftigen. Keine besonders demokratische Einstellung. Die andere und noch wichtigere Strategie ist es, die Meinung der Wähler durch bestimmte Metaphern zu manipulieren. Die Bedeutung von einzelnen Schlagwörtern nimmt zu, je kürzer unsere Aufmerksamkeitsspanne wird und je mehr Informationen jeden Tag auf uns niederprasseln. Heute hört sich niemand mehr eine ganze Rede an. Oft lesen wir nur eine Schlagzeile oder einen Tweet. Worte sollen dabei vor allem Gefühle erzeugen, denn die lenken unseren Stift, wenn wir vor dem Wahlzettel stehen. Flüchtlingswelle und Zustrom zum Beispiel suggerieren, dass die Menschen, die zu uns kommen, so etwas wie eine Naturkatastrophe sind, gegen die wir uns mit einem hohen Damm schützen müssten. Leider können wir uns gegen solche Metaphern nicht immunisieren. Unser Gehirn springt unbewusst und automatisch auf sie an. Viel von der politischen Rhetorik ist also leider eine regelrechte Gehirnwäsche, der wir uns kaum entziehen können. Doch zum Glück können wir mit den richtigen Worten auch viel Positives erreichen, wie wir im nächsten Blink sehen. Blink Nummer 8. Worte helfen uns dabei, Krankheiten zu besiegen. Tagebücher sind für viele Menschen in schwierigen Situationen ein wichtiger Begleiter und eine große Stütze. Sich etwas von der Seele zu reden oder zu schreiben, lindert unsere Sorgen. Wie schaffen die Worte das? Worte haben eine nachgewiesene therapeutische Wirkung. Es gibt zum Beispiel die Schreibtherapie, die von James Pennebaker entwickelt wurde, den wir schon kennengelernt haben. Er wies in verschiedenen Experimenten nach, dass Menschen, die sich ihren Kummer von der Seele schreiben, auch seltener an Grippe oder anderen Infekten erkranken. Mittlerweile wird auch vermutet, dass die Schreibtherapie Wunden schneller heilen lässt und Impfungen wirksamer macht. Herzinfarktpatienten erholen sich schneller, Asthma und Arthritis werden gelindert. Sie zeigt auch psychisch große Wirkung. Sie kann Jugendliche vor Depressionen schützen und hilft dabei, Suchterkrankungen zu überwinden. In unserem Gehirn sind die sogenannten Amygdala dafür zuständig, Ereignisse emotional zu bewerten. In einer Studie mussten Patienten aufwühlende Bilder betrachten, wie zum Beispiel von einem Kind mit einer schlimmen Verletzung. Solche Bilder aktivieren die Amygdala, doch wenn die Probanden gebeten wurden, das Bild zu beschreiben, lässt die Aktivität der Amygdala, die uns mit Angst, Mitleid oder Ekel überfluten, nach. Das Benennen von Dingen hilft uns also dabei, sie von der emotionalen auf die rationale Ebene zu bewegen. Diese therapeutische Wirkung kann uns auch im Alltag weiterhelfen. Wenn wir zum Beispiel vor einer Prüfung oder einem Auftritt richtig aufgeregt sind, hilft es, wenn wir uns 10 Minuten vorher kurz hinsetzen und unsere Ängste aufschreiben. Es wurde nachgewiesen, dass Studenten, die das tun, in den Prüfungen dann bessere Ergebnisse erzielen. Ein Tagebuch hilft uns dabei, unseren Alltag besser und positiver zu verarbeiten und größere emotionale Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Dabei reicht es nicht, wenn wir einfach die gleiche Geschichte immer wiederholen. Wir müssen die Perspektive wechseln und dadurch gedankliche Fortschritte machen, um ein Trauma zu überwinden oder Schmerzen zu lindern. Besonders hilfreich ist es, eine ganze Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Blink Nummer 9. Das Lernen einer Fremdsprache macht uns schlauer, sozialer und gesünder. Worte helfen uns also dabei, unsere Meinung durchzusetzen und Krankheiten zu heilen. Aber sie bringen auch noch ganz andere Vorteile mit sich, vor allem wenn wir sie in einer anderen Sprache sagen. Wer 2 Sprachen beherrscht, hat viele Vorteile. Einerseits sind mehrsprachige Menschen geistig fitter. Sie sind gedanklich flexibler und besser im Multitasking als Leute, die nur eine Sprache beherrschen. Eine 2. Sprache führt auch dazu, dass unser Gehirn länger gesund bleibt. So wird zum Beispiel Alzheimer bei mehrsprachigen Menschen durchschnittlich 4 bis 5 Jahre später festgestellt. Eine weitere Sprache erweitert außerdem unser Verhaltensrepertoire. So schaffen es etwa viele schüchterne Menschen in einer Fremdsprache, neugierig und offen auf andere zuzugehen. Das ist auch im Hinblick auf die heilsamen Worte aus dem letzten Blink interessant. Eine 2. Sprache ist oft nicht so emotional in uns verankert. Daher fällt es uns oft leichter, komplizierte Dinge in der Zweitsprache zu formulieren und damit auch emotional zu überwinden. 2-sprachige Menschen haben es also leichter, wenn sie in eine psychologische Krise geraten. Eine Fremdsprache schenkt uns auch ein Stück weit eine neue Identität. Wer mehr als eine Sprache spricht, hat oft auch mehr als ein kulturelles Konzept von sich selbst. Im Englischen dreht es sich dabei zum Beispiel mehr um die eigene Person, während wir auf Russisch oder Chinesisch lieber von anderen und der Gemeinschaft erzählen. Wer Spanisch spricht, ist hingegen extrovertierter. Wer zwischen den Sprachen wechselt, tauscht automatisch auch die damit zusammenhängenden kulturellen Konzepte. Abgesehen davon sind Fremdsprachen auch einfach wunderschön und helfen uns, eine neue Welt zu entdecken. Auf Rumänisch heißt zum Beispiel der Gaumen wörtlich übersetzt Mundhimmel und Schwalben werden Reihensitzchen genannt. So hat jede Sprache ihre ganz eigene Schönheit und Poesie, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Das waren unsere Blinks zu Das Alphabet des Denkens von Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, die Sprache beeinflusst auf viele verschiedene Arten, wie wir denken, was wir fühlen und wie wir unsere Welt wahrnehmen. Das fängt schon bei ihren kleinsten Bausteinen, den Buchstaben, an und zieht sich über Metaphern und sogar Schimpfwörter. Gleichzeitig verrät unsere Sprache auch viel über uns, ohne dass wir es verbergen können. Wir können Sprache aber auch bewusst verwenden, um Meinungen zu manipulieren, Krankheiten zu heilen und unser Gehirn jung und gesund zu halten. Hat dir das gefallen? Wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Lass uns gern wissen, was du über unsere Inhalte denkst. Schreib uns doch einfach eine Mail an remember@blinkist.com und wähle als Betreff den Titel des Buches, also das Alphabet des Denkens.